Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Oase-Podcast. Es ist Freitag, wir haben 12.28 Uhr. Mir gegenüber sitzt meine gut aussehende und mir sehr geschätzte und geliebte Kollegin Laura Aschenbruck. Mein Name ist Simon Sandmann und wir freuen uns, euch ins Wochenende begleiten zu können mit diesem kleinen Podcast-Format hier. Ich habe mich topmäßig vorbereitet heute, denn neben dem MacBook steht mein Getränk. Dann habe ich hier meine Liste mit den Fragen, denn es ist immer noch Ferien-Podcast-Zeit, das heißt, wir stellen uns weiterhin Fragen. Und ich habe einen kleinen Apfel mitgebracht, so ein bisschen wie so ein Volksschullehrer, weißt du?
Ach so.
Der auf dem Pult so ein Apfel liegen hat. Mhm. Und ich werde den Apfel gleich live hier im Podcast verspeisen. Das wird ganz fies für eure Ohren werden, aber ich habe da diebischen Spaß dran.
Wolltest du schon immer mal machen?
Ja, wollte ich schon immer mal machen. Den Leuten Apfel vorfressen. So, ungefähr.
Ja.
Ungefähr, sag ich mal.
Freue ich mich doch drauf.
Ja, da freuen wir uns alle drauf. Laura, wie geht's dir?
Du bist eh crazy in den Ferien. Willst du immer komische Sachen im Podcast machen?
Wieso?
Letztes Mal wolltest du noch ein Lied spielen, hast aber auch nicht. Vielleicht isst du den Apfel gar nicht mehr.
Ja, das kann sein. Ich hatte groß angekündigt, ich wollte ein Lied spielen. Aber dann habe ich das nicht gemacht, weil Laura Aschenbrock und ich, wir hatten unheimlich Streit. Welches Lied?
Ich wollte
Hand voll Erde spielen. Laura wollte aber, dass ich den irischen Segens, dieses irische Segenslied spiele. Möge die Straße uns zusammenführen. Und dann haben wir uns unheimlich in die Köpfe gekriegt und fast den Podcast nicht aufgenommen.
Das war alles ganz anders.
Ah.
Du wolltest, dass ich singe und ich wollte das nicht.
Wir wollten eigentlich für euch zusammen I Will Follow Him von Sister Act hier performen. Mit, also originalgetreu.
Ja, zu zweit.
Ganz
Stimmen.
Ganz langsam anfangen. I will follow him. Und dann. I love him, and where he goes, I'll follow. Und Laura Aschenbruck hatte sich dafür auch schon ihr Whoopi Goldberg-Kostüm eigentlich angezogen. Das Nonnenkostüm, dann schön Blackfacing mit der Riesenperücke. Ja. Und, aber dann habe ich gesagt, nein, Laura, das ist rassistisch, das machen wir nicht.
Genau.
Auch da hatten wir wieder Riesenstreit.
Ja, jetzt erinnere ich mich
und
wieder.
Am Ende haben wir es gar nicht gemacht. Das ist total schade, weil der Song ist eigentlich schön und wenn wir beide den zusammen singen.
Ja, und du wolltest unbedingt die Rothaarige spielen.
Welche Rothaarige?
Ja, die rothaarige kleine Nonne, die immer, die aber, genau, die dann so mega soulmäßig, was man überhaupt nicht von ihr erwartet, weil sie so klein und unscheinbar ist.
Das
ist die perfekte Rolle für dich.
Das, ja. Klein, schmal, unscheinbar. Schmächtig, unscheinbar, leise, introvertiert.
Und nur auf der Bühne wirst du selbst.
Ja, genau, zack. Boah, das ist eine Szene, da habe ich ja immer Tränen in den Augen, ne? Wie die sich da davon emanzipiert, von den Dämonen, die sie vielleicht auch ins Kloster getrieben haben. Die ist ja auch noch keine richtige Nonne, ne? In dem Film. Die darf ja noch nicht das komplette Nonnenkostüm anziehen.
Wie heißt das denn nochmal? Weiß ich nicht.
Novizin?
Mhm.
Ja, oder?
Das ist möglich, ja.
Wie heißt sie denn? Schwester Mary Clarence.
Nee,
so heißt
das
Whoopi Goldberg.
Genau.
Dann gibt es noch Schwester.
Clarence wie der schielende Löwe.
Genau. Und dann gibt es noch Schwester Alma.
Alma?
Alma, glaube ich.
Ne? Alma, check your battery.
Das ist die schwerhörige Pianistin, ne?
Ja, es ist ja grandios. Aber auch an diesem Film reizt mich wieder dieser 80s-Flair, ne?
Ja, voll. Aber
warte, am Anfang diese Show, die ist ja auch der Hammer.
Die ist mega gut.
Ja, und die Übergewichtige ist nun mal so, das ist das Einzige,
sie ist
was sie in diesem Film, das war damals so auszeichnet.
Ja, und diese krass hohe Stimme.
Hohe Stimme, ne? Genau. Ist Schwester Mary Patrick.
Schwester Mary Patrick. Wahrscheinlich ist sie Irin. Das könnte sein. Das spielt ja an der Ostküste, da sind viele Iren.
Und die absolut beste Nonne von allen ist Schwester Lazarus.
Schwester Lazarus ist die allerbeste.
So, weil die sieht wirklich aus, als wäre sie auferstanden.
Das ist die mal so ein bisschen grumpy ist, ne? Aber eigentlich wahrscheinlich auch herzensgut.
Ein bisschen?
Schwester Lazarus. Ja.
Die macht immer alles falsch in jeder Choreo. Ja. Macht die immer, alle laufen nach rechts und sie dreht sich nach links und sagt, oh shit.
Oh Mann, Entschuldigung. Ich finde ja eine ganz tolle Szene, ich weiß gar nicht, ob das in Sister Act 1 oder 2 ist, wo Schwester Mary Clarence, also Whoopi, als Junges Mädchen.
Dolores Fancartier.
Genau, Dolores.
Künstlername.
Fancartier. Die ist als kleines Mädchen in einer Nonnenschule schon gewesen, in so einer katholischen Schule, und wird gefragt, Dolores, zähle doch mal die Apostel auf. Und dann sagt sie, John, Paul, George und Ringo.
Ja, die allererste Szene im Film.
Die allererste Szene, genau. Und das fand ich natürlich toll, ne? Dass Schwester Mary Clarence Beatles-Fan ist, offensichtlich.
Ja.
Finde ich gut. Ja, toller Film. Wir sollten
und
immer
die
wieder.
Die Supremes, ne?
Klar. Die Supreme, ja klar, natürlich. Harvey Keitel spielt den Mafia-Boss. Der ist ja auch bekannt sonst zum Beispiel aus Pulp Fiction, spielt er Wolf, und bei From Dusk Till Dawn spielt er den Pfarrer, der das Wohnmobil fährt. Sagt dir alles nichts, ne?
Nee.
Nee, gut.
Aber der zweite Teil ist auch grandios.
Da spielt sogar Thomas Gottschalk mit, als Koch.
Stimmt. Mhm. Und zwar ganz fürchterlich. Mhm. Ganz, ganz fürchterlich.
Ja. Und spielt
aber
da nicht Lauren Hill?
Lauren Hill, ja, spielt Lauren die Hill, Hauptrolle.
Ne? Boah, Lauren Hill ist auch eine Granate.
Und die,
ne,
ist wirklich
am Mikrofon.
Ja.
Ich habe neulich nochmal das Lauren Hill-Album gehört, von Ende der 90er, glaube ich. Ist ein stabiles, gutes Soul-Hip-Hop-Album. Sollte man häufig hören, Lauren Hill. Auch die alten Fugees-Sachen, mega.
Ja, die sind...
Rasieren komplett. Also ist schon richtig gute Musik. Naja, wie auch immer, jetzt haben wir hier einen kleinen Sister-Podcast aufgemacht. Ich werde jetzt erstmal genüsslich in meinen Apfel beißen. Ich habe mir heute Morgen noch die Zähne geputzt mit Oral-B. Ich kann kraftvoll in den Apfel beißen. Ich als Zahnarztfrau empfehle Oral-B. Grüße gehen raus an Oral-B, die uns das Equipment für diesen Podcast hier gestellt haben. Wie bei Baywatch Berlin, kennst du das? Die müssen auch immer einmal so Werbung machen.
Ach so.
Mittendrin. So, jetzt machen wir Werbung. Also Oral-B, toll.
Deine Haare sitzen auch?
Meine Haare sitzen. Deine heute übrigens auch, Laura. Du hast so tolle Haare. Ich bin immer ein bisschen neidisch auf deine Haare.
Danke, das ist sehr lieb. Aber ich bin im Moment überhaupt nicht zufrieden. Die müssen ab, ganz dringend.
Die müssen ab?
Ja, die sind doch... Ich hab
sind
halt
O'Connor?
Nee, also ach, ja genau. Nee, weiß ich, wie ich damit aussehe. Weißt du, was ich für eine Bumsdirne habe? Weißt du, was ich für einen ausladenden Hinterkopf habe eigentlich? Da müsste man mal...
ausladenden Hinterkopf?
Ja, sicher. Hm. Ich hätte eher so wie so Pharaonen, wie die früher dargestellt wurden. Die hatten ja auch Glatze, dann hatten die immer so komische Haarschmuck, riesengroß darüber. Aber wenn du das mal von der Seite siehst, die haben nach hinten so richtig ausladende.
So ein Kopf,
ja, glaube ich schon. Ich weiß nicht, ich habe ja keine Glatze.
Meine Kollegin Laura Aschenbrock entstammt einem alten ägyptischen Adelsgeschlecht. Offensichtlich. Boah, dieser Apfel ist auch lecker, ne?
Ja, ist doch gut.
Habe ich mir beim Aldi Süd gekauft. Grüße gehen raus an Aldi Süd. Die uns hier aber diesen
wegen
Podcast
Haare
ermöglichen.
Wollte ich eigentlich, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Tough. Drei Tage Wetterfest oder wieder
drei? Drei Wettertough.
Drei Wettertough.
Die Frisur hält.
Ja.
Frankfurt Airport. Die Frisur hält.
Ja, genau. Heidi Klum steht vor irgendeinem.
New York. Die Frisur hält. Windig. Chicago. Wusstest du, dass man Chicago auch Windy City nennt?
Nee.
Die ganz viele US-amerikanische Großstädte haben ja solche Spitznamen.
Mhm.
Chicago heißt Windy City. New York heißt Big Apple.
Mhm.
Los Angeles, City of Angels.
Mhm.
New Orleans heißt
sehr kreativ.
New Orleans heißt The Big Easy.
Miami.
Miami hat auch was. Boah. Das war City of Lights? Nee, ich weiß es nicht mehr genau. Findet ihr es doch raus für uns, bitte. Und schreibt uns. Oder habt ihr noch andere Spitznamen für US-amerikanische Großstädte, die ausschließlich von Touristen und Touristinnen genutzt werden?
Kann man mit WhatsApp machen übrigens, schreiben.
Ja, genau. WhatsApp gehört Facebook. Grüße gehen raus an unseren Homie Mark Zuckerberg, der uns diesen Podcast hier ermöglicht. Und ja, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Afrikola hier. Lecker, lecker. Du hast eine schöne Brille auf, die ist von Ray-Ban, glaube ich.
Ja. Du auch, ne?
Ja, ich habe auch eine Ray-Ban-Brille auf. Selbstverständlich. Muss auch ein bisschen präsentieren, ne? Ja, also, ihr merkt schon, wir haben hier Freitagsstimmung, wir haben Wochenendstimmung. Ich habe Besuch aus Berlin da. Um den muss ich mich später noch kümmern. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal ordentlich Gas geben. Also der heutige Podcast wird 17, 18 Minuten gehen wahrscheinlich.
Wir haben ja auch um 6 Uhr morgens angefangen. Ne? Also.
So. Und deswegen, Laura, ich habe wieder 4 Fragen und einen Song mitgebracht. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich habe 4 Fragen und den Song, den gucke ich gleich mal schnell in der Pause nach. Ich habe es wieder verballert. Letzte Woche genauso.
Das ist doof. Weil dieser Apfel ist so lecker, ne?
Boah. Aber das ist kein Problem. Der Song ist gleich bereit. Ich habe, also, wir fangen nochmal, warte, zurückspulen. Mhm. Ja, ich habe natürlich auch 4 Fragen und einen Song mitgebracht und lass uns doch einfach mal loslegen.
Mhm. Soll ich anfangen mit der ersten Frage? Ich habe gerade Apfel im Mund.
Ich weiß nicht, ob
das
ich...
Das könnte jetzt passen.
Das ist eine Apfelfrage.
Nee, ich habe heute ganz, ganz viele Arbeitsfragen.
Aber ich habe nur Arbeitsfragen, fürchterlich. Ich weiß gar nicht, was los ist.
Aber jetzt nicht so, also jetzt nicht so Arbeitsfragen im Sinne von Arbeitsfragen, sondern Arbeitsfragen im Sinne von Arbeitsfragen. Mhm. Ich weiß noch gar nicht, mit welcher ich anfange. Doch, Laura.
Ja.
Was war dein allererster Berufswunsch und warum?
Meinst du jetzt so wie mit 4 Jahren und man sagt, ich möchte Dinosaurier werden?
Ja, schon auch realistisch, also, weil Dinosaurier kann man nicht
werden. Ich glaube, da war ich so, das hat angefangen mit, ja, so mit 6, 7, schätze ich, hatte ich wirklich den großen Wunsch, du weißt das auch, du wirst trotzdem wieder lachen, Biathletin zu werden. Ich habe diesen Sport so geliebt. Ich habe nach der Schule, wenn es ging, ich bin manchmal schneller von der Schule nach Hause gelaufen, damit ich mit meinen Eltern Biathlon gucken kann.
Was hat dich denn daran so fasziniert? Das Ballern oder das Skilaufen?
Beides, in Kombination halt. Mhm. Das ist doch der Wahnsinn. Das
ist mega, ne?
Dann, also es war auch einfach...
Mir fällt kein Sport ein, den ich so ergreifend und packend und spannend
finde. Ist er wirklich?
Wie Biathlon.
Also ich weiß nicht, ich habe mich halt als Kind auch mit diesen, weißt du, damals hatten die Läufer und Läuferinnen da ja auch noch richtig Charakter und so.
Ja, ja, sicher.
Nein, aber ich fand die alle irgendwie cool einfach, ne, auch in den Interviews danach und so, ich fand die immer...
Haben die Interviews gegeben danach?
Ja, sicher.
Wusste ich nicht.
Nee, ist ein Riesending.
Ich habe noch nie Biathlon
geguckt. Ja, dann machen wir das mal. Ich meine das ernst. Ich finde das heute auch nicht mehr so spannend, weil
du kennst auch die Regeln und so, ne?
Die sind total pipi einfach.
Okay.
Also was ich sau spannend am Biathlon finde, klar ist zunächst die Kombi aus Schießen und Laufen einfach cool und ich finde es halt geil, dass es so, ja, das ist Schießen, aber halt auf diese komischen Scheiben, so.
Ich finde Schießen halt super scheiße.
Ja, findest du generell scheiße.
Ja.
Ich finde es im Sportkontext irgendwie, also zumindest in diesem Sportkontext cool.
Ja, ich weiß irgendwie, Ich hab da immer direkt so Waffenassoziationen. Keine Ahnung, das. Also klingt jetzt vielleicht so voll hippie-mäßig, ne? Aber ich find's echt scheiße.
Ich guck das mal nach, aber ich glaube, es ist beim Biathlon auch noch nie was passiert.
Ja. Okay. Biathletin wolltest du werden.
Ja.
Und woran ist das gescheitert? Also, deine Eltern haben dich dann in diesem Trainingscamp angemeldet.
Und ich war einfach zu schlecht.
Im Allgäu? Und du
nee.
Lagst denn bei dir am Schießen oder am Skilaufen?
Am Skilaufen.
Okay, also Schießen kann, ich ja, meine, natürlich. Gut, du bist auch immer noch hier im Schützenverein, ne?
Genau.
Und
es gibt diese...
Warst du nicht sogar auch mal Schützenkönigin?
Ja, natürlich.
Alles? Ja, klar. Ja, genau, ja, richtig. Ah, das...
Das ist genau auch, meine Welt.
Ich finde auch, dass diese Uniform, die unheimlich gut steht.
Ja.
Vor allem dieser Hut mit diesem Pinsel dran, weißt du?
Mhm.
Und bei der Kreisjägerschaft bist du auch aktiv, ne?
Genau. So, ich mach mal weiter. Was mich daran wirklich fasziniert hat, es gibt halt vier unterschiedliche auch Rennarten. Also es gibt zum Beispiel Massenstart oder Einzel. Ne? Also entweder starten alle gleichzeitig oder es geht auf Zeit und du startest einzeln. Und das, diese Variation da drin. Oder Staffel, es gibt auch Mixstaffel, das finde ich einfach cool.
Okay. Und das wurde viel bei dir zu Hause
geguckt? Das hat mich total abgeholt, das wurde super viel geguckt. Die Verbindung zum Skifahren an sich war halt nicht da. Und daran ist es gescheitert.
Okay. Wart ihr denn dann auch auf diesen Events in der Schalke Arena oder so, live hier war?
Nein.
Okay.
Wir haben das einfach wirklich, es war so ein Family-Ding, wir haben das wirklich gerne zusammen geguckt.
Deine Schwester auch?
Weiß ich nicht mehr, die war dann auch einfach sehr klein.
Ah, okay.
Ich glaube also eher weniger und bei mir hat das mit der Zeit auch nachgelassen. Ich habe halt früher Fußball gespielt, ne, sowas habe ich gemacht. Mhm. Und ja, also Biathlon lernen war jetzt irgendwie doch eher so ein entfernter Traum.
Ja. Du kommst auch aus einem Haushalt, wo Wintersport kohletechnisch einfach nie ein Thema war, ne?
Schätze ich mal.
Ja, bei mir halt auch. Ja. Ich habe erst im hohen Alter habe ich erst Skifahren gelernt.
Ich war auch erst ein einziges Mal Skifahren.
Skifreizeit, Kalzika Gymnasium.
Ganz genau. Nee, noch nicht mal Freizeit, sondern Skitag.
Skitag.
So, in und Bottrop, dann konnte man. Sich, oder was, oder? Nee, Winterberg. Und dann konnte man sich überlegen, ob man Schlitten fährt oder Ski fährt. Und ich wollte natürlich Skifahren. Und
klar.
Alle meine Freunde.
Gewehr schon mitgenommen, ne?
Und alle meine Freunde, Kalzika Gymnasium, waren natürlich. Machen das jedes Jahr dreimal.
Ja, natürlich, die ganzen Arzt.
Ne? Und ich so, ja, ich würde das gerne machen. Die so, kein Problem, aber wir zeigen dir das. Ne. Ich so, ja, aber es ist ja nur ein Tag. Und die so, nein, wir zeigen dir das. Ja, haben sie mir gezeigt, ging gut. Hm. Habe ich mir krass das Knie verdreht. Ist jetzt nichts, ne? Ist jetzt nichts passiert, tat halt saumäßig weh. Aber war erst relativ zum Ende. Und ich habe dann bin auch noch zweimal runtergefahren mit verdrehtem Knie, weil mir das so Bock gemacht hat. Hm. Und ich werde das irgendwann auch nochmal machen. Aber ich brauche halt, auch mein Freundeskreis ist nicht so skibegeistert,
ja.
Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Und deswegen.
Ja, sehe ich ein. Ich fahre total gerne Ski. Es ist nur immer mit einem großen schlechten Gewissen verbunden, weil Skiurlaub und Skifahren ist halt einfach für die Natur echt scheiße.
Hm.
Es ist ökologisch gesehen totaler Bullshit, Skifahren zu gehen.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, natürlich. Weil ja die ganzen Pisten und so, die werden ja noch mit hier künstlichem Schnee und so weiter, werden die immer schön gemacht. Und da werden Wälder gerodet und so weiter für irgendwelche tollen Pisten. Und so. Das ist also alles an Skifahren ist scheiße für die Umwelt. Komplett. Und deswegen versuche ich es nicht ganz so häufig zu machen. Und es macht aber einfach unfassbar viel Bock. Es macht einfach wirklich total viel Spaß. Und das ist natürlich kein Argument. Das ist so ein bisschen wie, ja, aber Steaks schmecken doch lecker. Deswegen kann ich nicht auf Fleisch verzichten. Ne? Also geht ja in eine ähnliche Richtung. Aber ich mache es echt nicht so häufig. Und ich mache es wirklich gerne. Habe ich jetzt aber auch schon lange nicht gemacht. Ne? Wegen Knie-OPs und wegen Corona,
ja,
und so weiter.
Und
ich glaube, mein letzter Winterurlaub war 2017.
Also ne, ich finde Aufrechnen immer blöd, aber es geht ja dabei auch darum, das zu reflektieren. Und du machst ja auch viele andere Dinge.
Ja. Ich habe zum Beispiel einen
Oldtimer. Oder verzichtest auf andere. Du kannst jetzt alles aufzählen, was kacke ist. Ungefiltert
Scheiße irgendwie in die Atmosphäre pumpt. Ich habe ein Auto, ich habe eine Vespa.
Ja, aber wie oft machst du den an?
Den Oldtimer?
Ja.
Selten.
So.
Selten. Sonst, ich fahre gerne Fahrrad, das ist klimaneutral. Ich fahre gerne Kanu.
Du läufst super viel.
Ich laufe super viel. Ich fahre viel Kanu, das ist auch klimaneutral. Ich esse kein Fleisch. Da tue ich schon einiges für. Ich versuche sehr wenig nur zu fliegen.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du in den letzten Jahren geflogen wärst.
Letztes Mal geflogen bin ich 2019 nach Sizilien. Sicilia. Das war schön. Ich hatte das letzte Mal geflogen. Ich hasse Fliegen auch. Ich habe gar keine Flugangst, aber ich finde alles drumherum beim Fliegen total nervig.
Super ätzend.
Dann sitzt du da drin und die ganze Zeit ist dieses Geräusch irgendwie auf den Ohren. Völlig nervig, ätzend. Dann diese Klimaanlagen, Luft da oben. Ja, also ich mache es nicht gerne, ist egal.
Ja, also nachdem ich Biathletin geworden bin, hatte ich so, das habe ich ja in der ersten Sommerferienfolge schon erzählt, dass ich eigentlich, seit ich auf meine erste Jugendfreizeit mitgefahren bin, eigentlich immer den Wunsch hatte, Jugendleiterin zu werden. Mhm. Aber davor wollte ich Biathletin werden. Krass. Und jetzt gebe ich die Frage an dich zurück, weil du musst die auch noch beantworten.
Mein erster Berufswunsch, den ich in der ersten Klasse in die Schulfreundebücher eingetragen habe, und deswegen nenne ich ihn auch so, wie ich ihn damals formuliert habe, war Zoowärter. Heute wird man wohl Tierpfleger sagen. Mhm. Ich hab damals Zoowärter gesagt. Und ich wollte das, weil ich Tiere toll fand. Ich finde Tiere auch immer noch toll. Und ich fand das unheimlich schön, diese Idee von den ganzen Tag draußen zu sein, sich da um so Tiere zu kümmern, das sauber zu machen, denen was zu fressen zu geben, sich damit auch so zu identifizieren, weißt du?
Auch mal einen streicheln manchmal.
Genau, und ich fand halt auch Zoos toll, ne? Also wir waren halt damals, ich bin in Müller im Spelldorf groß geworden, da konntest du zum Duisburger Zoo spucken. Da hat man natürlich Jahreskarte, alles, ne? Ich weiß, auch da kann man hart drüber diskutieren, ob Zoos angemessen sind oder nicht. Da gibt es Pro- und Kontra-Argumente und ich weiß auch, dass es mehr Kontra-Argumente für Zoos gibt als Pro-Argumente. Bis heute liebe ich Zoos sehr und ich fand damals die Vorstellung, in so einem Etablissement zu arbeiten und da täglich zu sein. Man kann da auch immer so coole Ranger-Klamotten tragen und so, weißt du, man Ja. Kann sich dreckig machen und so. Irgendwie, ich fand das total cool. Ich fand das super cool. Und ich hätte auch gerne so mitgewirkt so an so Gehegegestaltung und so, weißt du, dass die auch cool sind und so.
Ja.
Und ich hatte damals, ich fand Zoos so toll, jetzt oute ich mich hier, ich habe, ich glaube in der 2. Klasse zum Geburtstag, das war so die Zeit, wo alle Jungs hatten Playmobil Ritterburg oder Playmobil Piratenschiff. Das war noch vor hier Lego Star Wars und was weiß ich, ne?
Ich hatte auch Playmobil noch.
So, ja, klar. So, und ich hatte aber vom Playmobil den Zoo.
Hatten wir auch.
Aber mir war das ein bisschen peinlich, meinen Kumpels gegenüber, weil die hatten alle Ritterburg und Piratenschiff. Oder Cowboy, das Vor.
Mhm.
Cowboys, ne?
Na gut.
Und ich hatte aber den Zoo. Und ich wollte den unbedingt haben. Und ich. Mir war das ein bisschen unangenehm, aber weil es nicht doch, so cool war.
Du hättest doch super argumentieren können mit den ganzen Tigern und Bären und gefährlichen
Tieren. Natürlich
fand
ich Raubtier auch immer am allercoolsten im Zoo. Ja. Aber nee, damals in der 1., 2. Klasse, da war, wie alt war ich da? 7, 8 Jahre alt. Da hatte ich damit noch ein Thema, da habe ich mich geschämt dafür. Hm. Heute finde ich das natürlich viel schöner. Ich hatte dann auch später eine Ritterburg. Weil ich die ja auch cool fand.
Ja.
Ja? Ich gehörte immer mehr zum Lager Ritter als zum Beispiel Cowboys. Und was ich nie verstanden habe, war Weltall. Finde ich voll langweilig. Auch der Scout-Rucksack, ne? Hattest du auch einen?
Ja, klar.
Ja, ich hatte den mit Dschungel, mit den Tieren drauf. Weil ich das cool fand. Alle anderen Kumpels in der Schule, bis auf 2 oder so, hatten Weltraum-Scout mit Raumschiffen. Fand ich wirklich voll nervig.
Ja, sehe ich auch nicht.
Diesen
ich glaube,
Blauen
ich hatte Dinos und ich glaube, deshalb bin ich so Dino geprägt, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke.
Dinos natürlich auch cool. Und als ich in der 2. Klasse war, kam Jurassic Park raus.
Vielleicht hättest du einen Dino-Zoo haben sollen.
Nee, das wollte ich nicht. Ich fand richtigen Zoo besser. Und auch Dschungel fand ich gut auf meinem Scout.
Mhm. Ja, Dschungel voll.
Mega gut.
Grün. Fand ich als Kind auch super.
Voll gut.
Gefährlich, mit einer Machete durch.
Abenteuerlich, genau, voll gut. Ja,
sich absolut. Den Weg freischlagen.
Tropenhelm auf.
Tolle Vorstellung.
Oder Hut auf.
Ja, genau.
Ne, fand ich ganz wichtig. Ja, also, das war voll mein Ding. Dann wollte ich...
Woran ist es gescheitert, Simon?
Willst du wirklich wissen?
Kann ja sein, dass du dieses Ziel verfolgt hast für eine gewisse Zeit.
Ja, schon. Ich habe das auch offen kommuniziert. Und mein Papa hat dann gesagt, kannst du machen, Junge. Meine Eltern waren ja, was das anging, immer sehr progressiv, haben gesagt, Junge, mach, was du willst. Aber mein Papa hatte dann ein gutes Argument, und zwar, wenn du Zoowärter wirst, dann musst du jeden Abend in Rasierwasser duschen, damit du den Geruch wegkriegst aus dem Zoo. Und dann hatte ich Angst. Dafür war ich dann ein bisschen zu eitel. Und dann habe ich mir immer überlegt, dann hatte ich lange Zeit gar keinen, also klar, Profifußballer und so wollten wir alle werden. Und dann war mein nächster Berufswunsch, war tatsächlich Pfarrer.
Okay, das wusste ich noch nicht.
Ja, ganz, ganz lange. Ganz lange war Pfarrer Riesenberufswunsch von mir. Oder Lehrer.
Mhm.
Pfarrer oder Lehrer. Und dann habe ich aber irgendwann angefangen, Jugendarbeit zu machen und habe gemerkt, wenn ich Sozialpädagoge werde und Religionspädagoge und Jugendleiter, dann ist das so ein bisschen Lehrer, ein bisschen Pfarrer, ein bisschen Pädagoge, ein bisschen hier, ein bisschen da. Und ich glaube, ich möchte das gerne machen.
Und das ist auch ein bisschen Zoowärter, also.
Ist auch ein bisschen Zoowärter, genau. Ja, und also und dann habe ich wirklich das große Glück, dass seitdem ich 13, 14 bin, ich den Beruf ergreifen wollte, den ich jetzt schon seit über 11 Jahren innehabe. Und das ist ein großes Privileg. Mega. Jetzt haben wir schon fast meine zweite Frage beantwortet, aber das macht überhaupt nichts. Du bist dran mit einer Frage,
Laura. Simon.
Ja.
Was oder wie war dein erster Eindruck von der Jugendarbeit in Lukas, als du hier anmarschiert bist?
Das kann ich dir genau sagen. Überhaupt nicht.
Aber vielleicht auch vor der Bewerbung. Also du musst ja irgendwie, vielleicht wolltest du einfach nur eine Stelle, kann ja auch sein.
Ja.
Aber du musst ja irgendeinen Eindruck gehabt haben, wo du gedacht hast, okay, maybe, mache ich mal.
Also, als ich hier anfing, war die Jugendarbeit hier in der Gemeinde, damals war es noch die Johanneskirchengemeinde, lag total brach. Weil mein Vorgänger war so ein Jahr oder anderthalb Jahre raus aus dem Job.
Mhm.
Und dann hatte sich die Kirchengemeinde aber dazu entschieden, die Stelle neu auszuschreiben und diese auch zu besetzen. Und das hat sich zeitig, ist das gut ausgegangen, weil ich hatte die Stelle in Essen. Die war aber bisher nur auf ein Jahr befristet und damals wusste man nicht, wie es da weitergeht. Außerdem war es nur eine halbe Stelle. Also die Stelle gibt es immer noch, die ist auch besetzt, aber das wusste damals keiner. Und dann habe ich gesagt, ja, eine halbe Stelle ist mir auch ein bisschen zu wenig und ich möchte eigentlich gerne wieder in meiner Heimatstadt arbeiten. Also ich bin aus dem Studium gegangen und habe gesagt, ich möchte niemals in Mülheim arbeiten, weil ich hier so lange Ehrenamtlicher war und ich deswegen so viele Leute noch kenne und so. Also ich saß dann später im Hauptamtlichen Konvent mit Leuten, mit denen ich auf Kinderfreizeit war, als Teilnehmer. Ne? Und so weiter. Das stellte ich mir weird vor und deswegen habe ich immer gesagt, immer große Fresse, ich will nie in Mülheim arbeiten. Ich bin voll froh, wenn ich jetzt in Essen arbeite. Dann habe ich so nach einem Dreivierteljahr in Essen gemerkt, es war eine total super Stelle und ey, mein alter Chef und Mentor Carsten, größte Liebe für ihn übrig, ohne Ende. Aber ich habe gemerkt, ich möchte eigentlich zurück nach Mülheim und ich kann die Kontakte und die Struktur hier in der Stadt und hier im Kirchenkreis und so, die ich so kenne, total nutzen für mich. Und das stimmt auch. Das stimmt auch bis heute. Und deswegen hatte ich mich dann nach Stellen in Mülheim umgesehen. Und dann hatte die Johanneskirchengemeinde diese Stelle hier ausgeschrieben. Ich kenne meinen Vorgänger auch. Ich kannte den auch persönlich. Hatte auch viel mit dem zu tun, also auf kreiskirchlicher Ebene. Ich war ja in einer anderen Gemeinde ehrenamtlich, nicht in Johannes. Dann hätte ich mich übrigens auch nicht beworben. Und habe ich gesagt, gut, Mülheimer Norden, kann ich mir gut vorstellen. Geiles Jugendhaus, damals gab es ja noch das alte Jugendhaus. Und vor allem eine unbefristete volle Stelle, das ist was Cooles, da kann ich mich drauf einlassen. Und dann habe ich All-In gemacht, habe diese Bewerbung geschrieben. Na, damals haben sich da viele Leute drauf beworben, ich weiß gar nicht, so 30, 40 Leute oder so was? Haben sich darauf beworben. Ja, richtig viele. Die hatten richtig stapelweise Bewerbungen. Und mich haben sie aber als erstes eingeladen zum Bewerbungsgespräch und haben danach allen Leuten abgesagt und haben mich sofort genommen. Das war krass. Und dann habe ich zum
Das ist ja auch ein erster Eindruck, ne?
Das ist auch ein erster Eindruck. Und dann habe ich zum 15.12.2010 hier angefangen und dann habe ich mir überlegt, nimmst du jetzt den Scherbenhaufen von Jugendarbeit, den es hier noch irgendwie ein bisschen gibt und versuchst den mit Sekundenkleber zusammenzusetzen? Oder nimmst du den großen Kerblech und den großen Handfeger und fegst alles weg und baust neu auf? Und dafür habe ich mich dann entschieden. Und habe eine Jugendarbeit aufgebaut, die bis heute, das muss man, oder kann ich nicht anders sagen, komplett auf meinen Überzeugungen und auf meiner Pädagogik und meiner Konzeption beruft oder besteht. Ne? Und deswegen finde ich die Frage schwierig zu beantworten, weil ich hatte eigentlich überhaupt gar keine Meinung. Ich wusste, dass es in Johannes Jugendarbeit gibt und ich wusste auch, dass es hier durchaus politische Jugendarbeit gibt mit Gedenkstättenfahrten und so weiter. Und ich konnte mir das gut vorstellen, dass ich hier reinpasse, weil der Mülheimer Norden halt schon ein bisschen hemdsärmeliger ist als der Mülheimer Süden, Südwesten, da wo ich herkomme, wo ich gewohnt habe und auch gearbeitet habe ehrenamtlich. Der Mülheimer Norden aber nicht zu vergleichen ist mit dem Essener Norden oder mit dem Dortmunder Norden oder so. Und ich mag hier diese Mischung aus schon sehr Ruhrpott und sehr ehrlich und ne, so. Und aber trotzdem auch irgendwie noch so Menschen, wo ich so das Gefühl habe, da haben wir so eine Ebene und da werde ich auch nicht doof angeguckt, wenn ich vielleicht mal intellektuell ein bisschen anspruchsvolleres Zeug mache oder so.
Okay, dann pass auf. Ich weiß, die Dagmar hat dir damals den Schlüssel gegeben.
Ja.
Hat gesagt, hier ist das Jugendhaus.
Genau.
So, dann bist du da reingegangen und hast dir das angeguckt.
Genau, das habe ich dir auch, glaube ich, schon mal erzählt im Podcast. Ne?
Das kann sein. Wie war da dein Eindruck? Du bist da durchgelaufen. Ich weiß, wie dir ging und so, aber wie war da dein Eindruck? Du hast da das Haus angeguckt, vielleicht kanntest du es auch schon, weiß ich nicht.
Ich kannte das Haus. Nicht so gut wie natürlich, jetzt habe ich die Schlüsselgewalt für alles. Mein Eindruck war, großes Haus. Voll Bock, aber keine Ahnung, wie das hier laufen soll.
Ja.
Das war's.
Vor allem, wenn du alleine in dem Haus stehst, dann ist es nochmal größer.
Und es war Winter, ne? Es hat geschneit. Es war ganz kalt und dunkel. Man saß ich da alleine und hab gewartet, dass jemand anruft oder mir eine E-Mail schreibt.
Hat aber jetzt nicht passiert.
Ist aber nicht passiert.
Ich finde das eine herrliche Geschichte.
Ja. Es war wirklich so wie so ein Meme, weißt du? Gibt doch dieses Meme von diesem, was ist das, dieser Mexikaner oder so, der auf dieser Schaukel sitzt und der irgendwie in seinem Garten steht und dann irgendwie waiting for irgendwas. Und so ein bisschen so kam ich mir vor. Ja. Ich stand so in einem Haus und dachte mir, und jetzt? Ja. Und dann bin ich nach 2,5 Stunden wieder nach Hause gegangen.
Vor allem, was ich dich noch nicht gefragt hat, jetzt mal, ne, unabhängig von den Fragen, die wir vorbereitet haben, aber was hast du denn am zweiten, am dritten Tag gemacht? Weil da hat dich ja wahrscheinlich auch niemand angerufen.
Am zweiten Tag habe ich gar nichts gemacht, da hatte ich nämlich Geburtstag. Ich habe ja am 16.12. Geburtstag, am 15. habe ich
angefangen. Ja, also ich meine jetzt...
dann habe ich...
als du da hingegangen bist.
Ich habe dann angefangen auszumisten, ich habe angefangen Leute mal irgendwie anzuschreiben, die ich kannte. Ich habe mir mal konzeptionelle Überlegungen gemacht mit meiner damaligen Freundin. Die hat mich da auch sehr unterstützt, die auch Sozialarbeiterin oder auf dem Weg dahin war, eine zu werden, jetzt eine ist. Ganz liebe Grüße, die mittlerweile schon längere Zeit in einem Kinderheim arbeitet in Essen. Da hatte ich eine Menge Unterstützung und ich kannte ja auch ein paar Hauptamtliche hier in Mühlheim aus meiner Zeit. Und dann hat sich das so langsam eingeschlichen. Mhm. Und dann gab es ja irgendwann relativ früh im Januar, glaube ich, diesen Abend, wo du mit dazu kamst, aus Versehen. Und dann ging es irgendwie ziemlich schnell, genau. Und deswegen ist die Laura nicht nur meine geliebte hauptamtliche Kollegin, sondern seit über 10 Jahren hier in der Jugendarbeit in der Lukaskirchengemeinde ein nicht wegzudenkender Faktor. Und du bist echt von Anfang an dabei gewesen und bis auf eine kurze Zeit immer treu geblieben. Und das ist sehr, sehr schön, was ich mit dir schon alles so erlebt habe und gesehen habe in Europa und was wir schon für coole Projekte und Aktionen und Freizeiten hatten. Ich kann mir nicht vorstellen, das ohne dich irgendwann zu machen. Das ist völlig abgefahren. Also du begleitest mich jetzt schon so lange und ich hoffe, dass du mich noch ganz lange begleiten wirst.
Das hoffe ich auch.
Ja.
Aber das werden wir sehen, weil da wird es ja wahrscheinlich Veränderungen geben müssen.
Irgendwann wird es die geben. Mal sehen. Wie war denn dein Eindruck?
Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, das habe ich jetzt aber vergessen.
Kannst du die Frage überhaupt beantworten?
Wie dein Eindruck Total war? Schwierig.
Ne? Du kannst vielleicht beantworten, wie dein erster Eindruck von mir war.
Aber ich glaube, das habe ich schon gemacht hier im Podcast.
Okay.
Als wir nämlich die Anekdote erzählt haben. Von eben dieser Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben.
Ja.
Glaube ich, die allererste Folge war das. Weil das, ich so dachte, erste Folge und du hattest ja 10-Jähriges.
Genau.
Und deswegen habe ich gesagt, komm, da machen wir mal so einen Rückblick.
Mhm.
Das Ding ist, meine ersten Eindrücke von der Jugendarbeit in Johannes damals ja noch, die sind ja daraus entstanden, dass es eine Kooperation mit Schule gab. Mit der Grundschule am Dichterviertel, auf die ich gegangen bin. Und das ist ja... Also Kooperation mit Schulen haben wir heute gar nicht mehr.
Nee.
Aber so bin ich da krass reingewachsen. Und auch viele Klassenkameraden und Klassenkameradinnen sind mit mir zusammen in Kindergruppen gewesen.
Mhm.
So. Und das war, also das Haus fand ich schon immer toll. Und der Eindruck, der war natürlich für mich wahrscheinlich noch krasser, weil als kleines Kind kommt dir das Haus dann noch mal größer vor.
Ja, klar.
Also diese Turnhalle, die da war zum Beispiel, die ist eigentlich popelklein. Die, als Kind ist die riesig.
Mhm.
Ne, da ist nur die Turnhalle der Schule größer.
Ja, ja, klar.
Und das Außengelände, das hat mich immer total gecatcht.
Ja, das war wirklich dumm von unserer Gemeinde,
dieses Haus abzubauen. Und eigentlich der Basketballkorb.
Ja.
Eigentlich, weil den, das fand ich immer...
Boah, wir hatten einen Basketballkorb. Boah, ich vermisse dieses Haus.
Weißt du übrigens, warum da ein richtiger Basketballkorb stand?
Nee.
Weil davor stand da so ein mit Sand oder Wasser gefüllter.
Oh Gott, fürchterlich.
Und der Lisa Taschi ist mal auf den Kopf gefallen. Die musste dann genäht werden. Und deshalb steht da ein richtiger Basketballkorb.
Nice. Ich vermisse das Haus total. Boah, man könnte da so toll, aber egal. Ich bin auch sehr dankbar und froh darüber, was wir hier haben. Das ist auch schön. Aber ich vermisse es mega.
Ich werde es auch für immer vermissen.
Ja.
Für immer.
Ja. So, nichtsdestotrotz muss es mit unseren Fragen hier weitergehen. Und zwar, Laura. Ja gut, das knüpft so ein bisschen an die erste Frage von mir an. Nämlich, welchen Beruf würdest du wählen, wenn du nicht Jugendarbeit machen würdest?
Also als wir da vorhin nochmal drüber...
Profi-Biathletin.
Ja, da, genau das wollte ich vorhin noch ergänzen, aber dachte ich, komm, wir können jetzt auch nicht 100 Jahre über die erste Frage hier diskutieren. Biathletin ist ja gar kein Beruf eigentlich. Das macht man ja eigentlich nebenbei. Wie viele Sportarten, also auch professionell.
Ja, ja, genau.
Ich wollte in meiner Jugend auch mal, habe ich mal mit dem Gedanken gespielt, Polizistin zu werden. Warum, frag mich nicht, fand ich irgendwie cool. Und später, auch an der Uni hatte ich das wieder, ich finde Lehren schon ziemlich attraktiv.
Lehren?
Lehren, also Lehrerin oder auch an der Uni als Dozentin, whatever. Ich meine, das ist natürlich ein saulanger Weg, obwohl nicht zwingend. Mittlerweile ist das ja auch, brauchst du ja nicht, musst du ja nicht unbedingt Professorin oder Professor sein, um Dozentin sein zu können.
Ja, ne, musste man auch nie, insbesondere nicht an Fachhochschulen.
Ja, keine Ahnung, bin ich auch nicht so drin.
Ja, ja.
Aber das fand ich immer irgendwie attraktiv. Hm. Das wäre meine Antwort.
Ich glaube, ich würde mittlerweile nur noch Musik machen. Ich glaube, wenn ich nicht Jugendarbeit machen würde oder Vergleichbares, ne? Also kann ja auch Referentenarbeit oder sowas, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich einfach hauptberuflich mich freiberuflich als so, ja, so Musiker, so Konzerte spielen in Kneipen und auf Hochzeiten und sowas. Das würde ich, glaube ich, machen. Auf was anderes, glaube ich, habe ich gar keinen Bock. Kann ich mir nicht mehr vorstellen. Irgendwie. Weiß ich nicht.
Vielleicht machst du das ja. Vielleicht hängst du irgendwann alles an den Nagel.
Vielleicht werde ich das irgendwann mal machen, ja. Weiß ich selbst noch nicht genau. Aber
kriegst du so einen Pin im Korb und dann...
Genau. Ich muss jetzt nochmal was erleben. Ich weiß auch nicht, ob ich da jahrelang Spaß dran hätte. Aber ich kann mir halt momentan einfach nichts anderes vorstellen, außer Jugendarbeit zu machen. Das ist, ich habe auch immer ein total schlechtes Gewissen da mir selbst gegenüber, weil auch Leute mal sagen, ja, Sieber, du kannst ja nicht ein Leben lang Jugendarbeit machen. Und
aber warum?
Ja, Punkt 1, Satz, Punkt 2, ich bin 35 und nicht 75, also ich habe ja noch ein bisschen, weißt du? Also kann ja auch sein, dass ich in den nächsten 10 Jahren sage, das war jetzt mit Jugendarbeit, aber momentan sehe ich das halt noch nicht.
Also erstens finde ich die Frage dumm, weil das kann ich ja bei allen Sachen fragen.
Genau.
So. Und wenn man gibt ja kein, für mich kaum ein größeres Gut, oder wenn man das, was man liebt und gerne macht, tatsächlich dafür auch noch Geld bekommt.
Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn mir Kolleginnen oder Kollegen sagen, ja Simon, aber du musst schon zusehen, dass, also so nach 10 Jahren oder so sollte wirklich mal Schluss sein, da solltest du dir mal was anderes suchen, mal was Neues und so. Ich denke mir immer, ja, aber warum? Und dann sagen die Leute, ja, das ist halt so bei uns. Und dann denke ich mir, wieso erzählt niemandem, jemanden, der Lehrer ist oder Lehrerin, ja, du kannst ja nicht dein Leben lang Lehrerin oder Lehrer sein. Ja, was denn sonst? Wieso sagt denn keiner meiner Hausärztin, also Frau Doktor, haben sich das gut überlegt, ein Leben lang eine Praxis? Da sagt keiner das. Ja, Simon, es wird auch mal Zeit, dass man sich beruflich immer mal umorientieren muss. Nein, wenn ich das doch gerne mache, warum? Verstehe ich nicht.
Nee, verstehe ich auch nicht.
Verstehe ich nicht. Ja, und wenn man aber eine Anwaltskanzlei hat, dann ist das okay, dass man das ein Leben lang macht oder wie? Hä?
Vor allem besonders im Sozialbereich. Ich hab ja in wirklich vielen Bereichen schon gearbeitet oder mir die angeguckt.
Ja.
So. Und ich möchte halt das machen. Punkt.
Genau. Genau. Naja. Ich wollte jetzt auch gar nicht so,
nee, aber
so
ich,
haten oder so.
Nee, check das schon.
Ich verstehe es nur halt nicht.
Nee, ich auch nicht.
So, na, egal. Hast du noch eine Frage? Komm.
Ja, sehr.
Ich will jetzt hier Wochenende haben. Gib Gas.
Was war das Coolste, was du jemals fürs Jugendhaus gekauft hast? Und jetzt sag nicht wieder die Geschenke für die Ehrenamtlichen, sondern mal, was hast du Cooles gekauft? Was hat dem Jugendhaus richtig hier Wumms in die Hütte gebracht?
First guess?
Ja.
Das, was wir hier gerade benutzen.
Mhm.
Podcast und generell Tonaufnahmen, Zeug. Das, also ich meine, hab daher auch so eine gewisse Affinität zu allem, womit man irgendwie was aufnehmen kann und Musik und bla. Aber hier, das fand ich schon,
ja, das ist
richtig,
schon geiles
richtig,
Equipment.
Richtig geil. Das ist auch schon richtig amtliches Equipment. Also diese Mikros sind mega, dieses Mischpult ist mega, der Laptop und so, also das ist, war schon richtig, richtig geil. Und an dieser Stelle mal wirklich, ne, ich weiß, ich habe hier Anfang des Podcasts hier die witzigen Werbe-Jingles und so, aber ich bin so dankbar, dass es Demokratie Leben gibt.
Ja.
Und das CBE hier in Mülheim, wo wir das Geld beantragt haben und auch bekommen haben, um das hier zu realisieren oder unter anderem das hier zu realisieren. Also Grüße gehen echt raus, das ist mega geil. Und ich glaube, das war mit das Coolste. also was heißt das Coolste, aber das ist jetzt so das Erste, was mir einfällt.
Ja, weil man, also ja, das ist auch super krass. Und das Doofe ist, wir konnten die ganzen Sachen einfach bis jetzt nur alleine ausprobieren.
Ja,
das ist
genau.
Halt richtig belastend. Ähnlich geht es mir mit zum Beispiel dem ATEM Mini, mit dem man quasi live schneiden kann.
Ja.
Oder krasse Kameras, die wir jetzt hier haben, die Gemeinde gesponsert hat.
Ja, ja.
So, die konnten wir halt einfach fast noch gar nicht ausprobieren, ja. Und das ist halt echt richtig mies.
Was ist denn deins?
Ja, also pass mal auf, so viel Geld, pass mal auf, ich sag das so gerne, ne? Sind direkt alle
pass
immer
mal
so
auf.
Schockt.
Jetzt pass mal auf.
Pass mal auf. Ich konnte ja hier noch gar nicht so viel Geld ausgeben, ne, de facto.
Ja, ja. Also zum einen, weil du ja noch nicht so lange arbeitest, zum anderen auch wegen deiner krassen Vorstrafe auch, ne? Also man darf dir ja gar nicht so viel Geld, oder? Du hast doch auch...
Ich dürfte hier gar nicht arbeiten.
So ein Thema
mit der Bank, ne? Mein erweitertes Führungszeugnis ist...
Ja, ja. Ja, und deswegen hast du doch auch kein Dienstkonto, ne? Weil du hast so krasse Schufa-Einträge und so, du darfst gar kein Konto mehr
haben. Junge, ich habe einfach nur kein Dienstkonto, weil du...
Was sagt dein gesetzlicher Betreuer eigentlich dazu? Ey, war jetzt alles ein Scherz, ne?
Ey,
hallo. Scherz.
Nee, wir haben noch nie darüber geredet, dass wir mir ein Dienstkonto einrichten, weil wenn ich halt mehr Kohle brauche, dann komme ich zu dir und gehe dir auf den Sack.
Genau. Und dann sage ich ganz jovial, ja, wie viel brauchst du denn jetzt hier?
So, und ich habe halt einen Vorschuss.
Genau.
So, das finde ich für den Rahmen Dreiviertelstelle auch ausreichend.
Was hast du denn jetzt eigentlich ja Cooles gekauft?
Also, im letzten Jahr, da warst du auch nicht da, weil hattest du dein Knie kaputt.
Ganz was Neues.
Und wie oft wird das auch ein Bingo geworden, ne?
Ja.
Voll. Musst du eigentlich dann immer Bingo sagen,
ja,
wenn
stimmt.
jemand sagt, dein Knie war kaputt.
Ja, Bingo.
Da habe ich mit der Jamie zusammen, die hat hier Praktikum gemacht. Auch ein herrliches Praktikum. Während Corona.
Super, ja, ja.
Keine Besuchenden.
Ja, hat richtig Bock gemacht.
Wir haben halt ein halbes Jahr lang das Jugendhaus aufgeräumt, aber wir haben auch eine Mini-Renovierungsarbeit durchgeführt.
Ja.
Hinter der Theke.
Genau.
Weil ich fand die hässlich. Ich fand die... sah aus wie Müll.
Ja.
Und ich wollte das irgendwie...
schöner machen. Ist euch auch gelungen.
Oh, angemessen.
Ist euch auch gelungen.
Weil hier rennen halt hauptsächlich Jugendliche und junge Erwachsene rum.
Genau.
Was ist? Hä?
Nee.
Also, ja, und ich fand's halt einfach nicht mehr passend so. Und da habe ich gedacht, komm. Und ich, das Ding ist, auch hier, das hat eigentlich noch niemand wirklich gesehen. Nur mal so, weißt du, wenn mal jemand hier war, mal kurz so, ja, guck mal hier, oh, geil. Und, aber es wurde noch im Alltag überhaupt nicht richtig...
Richtig.
Ja, benutzt. Super nervig.
Ja, und was hast du dann da Cooles gekauft? Farbe.
Das Material dafür.
Also, okay.
Nee, wie gesagt, ich habe halt noch nichts Krasses gekauft. Noch nichts Großes.
Okay. Das kommt noch.
Aber da, hör mal, Material sieht erst rein aus.
So.
Dann habe ich selber gekauft.
Spitzenmaterial.
Hast du dir schon den Kopf dran angehauen?
Boah, aber wie, ne? Hat geblutet, richtig Platzwunde am Kopf. Hätte ich eigentlich mal mit zur Berufsgenossenschaft gehen müssen. Ja, Arbeitsunfall, hätte ich mich 8 Jahre lang für krank schreiben wollen. Aber habe ich nicht gemacht. So sehr identifiziere ich mich hier mit meinem Job.
Gut, hast dich auch letztens beim Brötchen aufschneiden krass geschnitten.
Aua, boah, das war richtig tief. Eklig. Boah, das war richtig so, boah, dieses Gefühl während des...
Ja, ich weiß.
Egal. Mein Apfel, der war lecker, ne? Weißt du, was übrig bleibt, wenn ich einen Apfel esse?
Ja, nur der Stiel.
Nur der Stiel.
Oldschool.
Weil alles andere, ich habe ja Zähne, weißt du? Verstehe nicht, wenn Leute so eine Apfelkitsche wegschmeißen, wo noch so ein Dreiviertel Apfel dran ist. Stehe ich nicht. Egal. Meine nächste Frage, Laura. Boah, jetzt galoppieren wir hier aber, ne? Meine nächste Frage ist, was hilft dir in Situationen, in denen du nicht mehr weiter weißt?
Egal wann oder jetzt bezogen auf?
Egal wann. Was hilft dir? Was erdet dich? Was macht dich wieder ruhig? Bist du überhaupt unruhig dann? Gibt es solche Situationen überhaupt?
Ja, gibt es definitiv.
Und ne, also was brauchst du oder was braucht es, damit du wieder weiter weißt?
Ich führe tatsächlich immer im Kopf Gespräche mit mir selbst.
Mhm.
Ich glaube, das machen viele Leute.
Mhm.
Wo ich Sachen durchspiele, wo ich Sachen reflektiere und ich habe dabei immer, und daran muss ich mich manchmal selbst erinnern, und das mache ich auch wortwörtlich immer im Kopf, so erinnere dich daran, ich habe ein super krasses Grundvertrauen in alles irgendwie.
Mhm.
Und das hilft mir meistens. Und der nächste Schritt ist eigentlich immer, mit meinen unterschiedlichsten Freunden und Freundinnen reden, um mir quasi eine möglichst perspektivenreiche Meinung zu bilden.
Mhm.
Und daraus, also aus dieser Situation heraus, bin ich wieder handlungsfähig.
Okay.
Das ist eigentlich immer mein Vorgehen. Also wenn Verzweiflung kommt, dann ist immer dieses Chill, das wird. Es gibt immer eine Lösung. Also dieses Grundvertrauen und so. Dann reden, um mir einen Überblick zu verschaffen. Was war die Frage genau? Kannst du die nochmal, wie du die formuliert hast?
Was hilft dir in Situationen, in denen du nicht mehr weiter weißt?
Ja, mein Grundvertrauen und meine Freunde.
Ja. Abgefahren. Ich mache das, glaube ich, ein bisschen anders. Ich mache nämlich ganz viele Dinge mit mir alleine aus. Und dabei hilft mir meist Sport. Ich gehe dann laufen oder 2 Stunden Fahrrad fahren und baller wie ein Geistesgestörter durch die Ruhrauen. Und währenddessen mache ich mir gar keine Gedanken dazu. Aber danach fällt es mir viel leichter, eine Entscheidung zu treffen oder Dinge anders und klarer zu sehen. Musik machen hilft auch. Und mit Menschen drüber reden hilft tatsächlich auch. Und ich brauche auch gar keine Smart Advices oder so. Meist hilft mir tatsächlich einfach nur das drüber reden.
Ja, ja, das ist bei mir,
genau,
meinte ich auch so. Aber trotzdem geben Freunde ja unterschiedliches, ja, Feedback.
Und was mir auffällt, ist, dass es mir meistens mehr hilft, mit Frauen drüber zu sprechen als mit Männern.
Mhm.
Abgefahren. Also mit dir mache ich das ja auch manchmal. Oder dass ich halt irgendwie gute Freundinnen frage. So. Oder, ne, so. Und auch am liebsten Menschen, die eigentlich mit meinem, also mit meinem Inner Circle oder mit meinem ganz privaten Leben gar nicht so viel zu tun haben. Ja. Also klar, ich rede auch mit meinen besten Freunden über so Sachen, aber ich habe immer das Gefühl, das hilft mir gar nicht so sehr, weil die da zum Teil zu sehr drin sind oder weil ich das auch gar nicht möchte. Ganz komisch. Und was mir auch dann hilft, also ich brauche lange in solchen Situationen und mir hilft zum Beispiel nicht, mich einmal jetzt zu strukturieren, aber was mir hilft, ist Struktur. Also eine strukturierte Woche, viele Termine, viel Sport, viel um die Ohren zu haben, gut zu schlafen und dann am nächsten Tag zu sagen, okay, ich glaube, ich mache es jetzt so.
Das ist bei mir tatsächlich ganz, aber das weißt du auch.
Ja.
Wenn ich sowas habe, dann erzähle ich dir mal, boah, ich träume da wieder die ganze Zeit von.
Ja.
Ich habe immer eine super krasse Auseinandersetzung in mir drin erstmal.
Ja, ja.
Ich liege auch abends im Bett und kurz vorm Einschlafen kriege ich irgendeinen so einen Blitzgedanken. Der manchmal auch total befreiend sein kann, aber dann ist es in dem Moment so aufwühlend, dass ich dann nicht mehr pennen kann. Dann träume ich darüber. Ja, ich muss das in meinem Kopf richtig erstmal alles ausdiskutieren.
Ja, das kann ich nicht. Oder das mache ich nicht. Irgendwie. Abgefahren. So ist es. Was hilft euch in Situationen, in denen ihr nicht weiter wisst? Lasst es uns wissen. Hast du noch eine Frage für mich?
Ja, ich guck mal eben, welche ich mir aussuche. Nee, oder haben wir schon?
Ich habe jetzt 3 gestellt und du 2.
Genau, dann stelle ich dir mal meine 3. Frage. Die passt auch dazu irgendwie.
Mhm.
Wenn es drauf ankommt, Simon,
ja,
entscheidest oder handelst du aus dem Bauch heraus oder mit dem Kopf?
Wenn es wirklich drauf ankommt, aus dem Bauch. Ich bin ja ein ganz intuitiver Typ. Ich glaube, dass alles andere wäre auch unauthentisch. Also ich bin ja, ne, so ein Hans Dampf und so ein große Fresse und auch gerne mal reden und dann nachdenken erst. Und ich bin großer Fan von First Guess und erste Bauchentscheidung oder ne, so erstes Gefühl das wird schon, das ist schon in Ordnung. Ich denke wenig über Konsequenzen nach, in ganz vielen Dingen. Mhm. Und mir hilft es, Menschen, gewissenhafte Menschen an meiner Seite zu haben, die mich dann da bremsen oder die mir nochmal andere Sichtweisen aufzeigen. Übrigens mit dem Grund, wieso ich glaube, dass wir beide ein gutes Team sind. Weil du das schaffst. Weil erstens fühlst du dich durch meine aufbrausende Bauchentscheidungsart nicht gestört oder genervt, manchmal vielleicht schon, aber du akzeptierst die zu 100% und ich kann neben dir genauso sein, wie ich halt bin. Und manchmal sagst du halt, Simon, halt jetzt mal Fresse und sie, ne, oder denk doch mal darüber nach, so und so und so. Und dann mache ich das auch. Aber erstmal, wenn es drauf ankommt, Bauch.
Würdest du sagen, dass ich das nicht mache?
Das habe ich damit nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass du ein gutes Pendant zu mir bist, weil wenn ich Bauchentscheidungen treffe, du eher diejenige bist, die dann sagt, ja, aber lass uns doch nochmal drüber nachdenken vielleicht.
Ja, obwohl wenn ich Zeit habe, das zu sagen, dann kommt es vielleicht auch nicht drauf an. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Ich habe auch gerade nur nach einem Beispiel gesucht,
So,
ne? Was auch nicht unbedingt vielleicht aus meinem Privatleben kommen muss. Aber ja, ich würde immer sagen, eher Bauch.
Ja, das Ding ist, ich kann das irgendwie gar nicht so richtig beantworten, weil wenn es drauf ankommt, dann bin ich wie ein Roboter. Dann frage ich mich, ob ich dann nicht tatsächlich eher mit dem Kopf handle, wenn ich so robotermäßig Sachen abrufe.
Ich glaube, dass sich das ausschließt. Ich glaube, dass wenn du wie ein Roboter bist, dann funktioniert dein Kopf gar nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich glaube, dann bist du voll bei Bauch, bei Intuition.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, Erfahrung hilft in Situationen, in denen es drauf ankommt, immer ungemein, weil man die unbewusst abgespeichert hat.
Ja, und wenn halt einfach gar keine Zeit darüber nach ist, über Konsequenzen nachzudenken. Du musst jetzt handeln, fertig aus.
Ja.
Und ob das jetzt richtig ist oder nicht, oder ob es einen besseren Weg gibt oder einen schlechteren, ist scheißegal, handeln.
Ja, obwohl man, ja, die Frage, ich stelle mir da so vor, wenn es jetzt drauf angeht, also es ist jetzt irgendwie kann ja auch eine super krass stressige Situation sein, ne? Also ich erinnere mich bei der Frage zum Beispiel daran, als ich in Italien am Hafen stand, wir auf die Fähre wollten und wir den kompletten Bus leer machen sollten. Und ich war quasi als Hauptverantwortliche da und war super fertig mit der Welt und überfordert und ich frage mich halt, also in dem Moment denke ich ja eigentlich auch nicht nach, aber ja, okay, ich nehme Bauch. Gut, okay. Haben wir das geklärt.
Gut, Laura, Thema Jugendarbeit. Was fasziniert dich am meisten an unserer Arbeit? Und damit einhergehend, hast du vielleicht so ein bemerkenswertes Erlebnis? Aber es geht um die Faszination. Jetzt nicht um das mache ich gerne und das nicht, sondern was fasziniert dich? Was ist das an unserer Arbeit, was dich täglich aufstehen lässt?
Kann ich dir sagen.
Hau raus.
Das ist jetzt nicht so, ja, man kommt mit Menschen zusammen, das ist es nicht, sondern weil das ist so eine Stani-Antwort.
Weil du hast Menschen.
Ja, genau. Egal wie alt jemand ist, egal wo jemand herkommt, egal welchen Background man hat, es ist alles, ist scheißegal.
Außer man muss schon evangelisch sein.
Alles ist scheißegal. alle können voneinander lernen. Das finde ich so krank. Ich habe, und eine Sache, die mir dazu einfällt, ich habe mal, war super unangenehm und peinlich, vor einer Fahrerin geheult, weil mir an dem Morgen super, super kacke ging. Ich Schmerzen hatte, ich zu spät kam und dieses zu spät kommen war richtig scheiße in dem Moment. Whatever, wir hatten das dann auch geklärt und keine Ahnung, also ich habe auf jeden Fall geholfen, das war mir halt super unangenehm, weil unser Praktikant war mit dabei. Und ich dachte mir so, ja Laura,
du wolltest
auf der einen Seite
diese Schwäche ihm nicht zeigen.
Naja, auf der anderen Seite, wer mich kennt, weiß, dass ich vor Emotionen überhaupt nicht scheu bin. Und das, was völlig natürlich ist, ist mir auch klar. aber trotzdem schwingt da manchmal in solchen Situationen sowas mit, so, boah, jetzt steht die hier und heult, weißt du? Mhm. Da denkt man so über sich selbst. Und
ja, ja.
Genau das habe ich dann auch kommuniziert, als die Fahrerin dann weg war und ich mit dem Praktikanten alleine war. Und der sagte Folgendes zu mir.
Mit 16, ne?
Mhm.
Geiler Typ, ja.
Guckte mich nur an und sagt, ja, ich habe auch schon mal vor Gundula geheult. Und in dem Moment hat mir das so die Augen geöffnet. Und der hat mir in dem Moment die Augen geöffnet. So. Das finde ich so geil. Und das passiert einfach super oft. Und das passiert auch eigentlich nur hier.
Das ist das Prinzip, wovon du sprichst. Each one, teach one.
Ja.
Liebe ich auch. Absolut.
Das war jetzt mein First Guess wieder mal.
Ja. Hätte auch meiner sein können. Ich habe noch was anderes. Und zwar habe ich, was ich am allermeisten faszinierend finde in der Arbeit, ist, dass ich das große Privileg habe, Menschen über einen längeren Zeitraum zu begleiten und zu sehen, was aus denen wird.
Mhm.
Und das klingt jetzt Panne, ne? Aber ich glaube, fast schon so väterliche Gefühle an Stolz und Freude dafür, wenn Leute, die ich mit 14, 15, 16 kennenlerne und ins Jugendhaus kommen und die irgendwie, ich weiß nicht, Themen haben, die sie mit sich rumschleppen, die voll in der Pubertät sind und irgendwie gar nicht wissen, wie man gerade ausläuft und so. Wo ich überlege, ja gut, die haben jetzt einen Master oder machen jetzt ihren Master oder arbeiten als Sozialarbeiter irgendwo. Bestes Beispiel, einer unserer ehrenamtlichen Mobbing-Opfer gewesen, macht jetzt Schulsozialarbeit. Wie geil ist denn das? Und natürlich weiß ich, dass ich nicht die einzige Instanz in deren Leben bin, die dafür sorgt, dass der Weg so oder so gelaufen wird, aber ich bin eine dieser Instanzen. Und das erfüllt mich mit so einem grenzenlosen Stolz und mit so einer krassen Freude für diese Menschen und auch für mich. Das ist das Faszinierendste, was es gibt. Menschen, die die Zähne nicht auseinanderkriegen beim ersten Mal Guten Tag sagen, die 3 Monate später vor 40 Konfirmandinnen und Konfirmanden stehen und sich zum Affen machen und Abendprogramm machen. Und ich sitze da und ich könnte heulen und sagen, Alter,
ja.
Was ist passiert? Ja, Jugendhaus ist halt passiert. Und das ist für mich das Faszinierendste. Und das ist das, was mich jeden Tag
wieder... Kleiner Schauber.
Ja, genau, diese kleine Schauber. Das lässt mich jeden Tag aufs Neue aufstehen und mit Bock hier hinfahren. Und das ist auch das, was mich die Dinge tun lässt, die ich so hasse auch in meiner Arbeit. Ich hasse es, Anträge zu schreiben und Abrechnungen zu machen. Das finde ich scheiße. Ja, kann man jetzt ja mal sagen, aber das gehört halt mit dazu. Und
ja.
Die Kraft für Anträge und Abrechnungen beispielsweise nehme ich daraus. Nehme ich daraus, wenn der Ehrenamtliche 3 Monate, nachdem er die Zähne nicht auseinanderbekommen hat, sich hinstellt und vor 40 Jugendlichen ein geiles Programm macht. Das ist wie so ein Tank für mich, der aufgefüllt wird. Wie Nahrung, wie ein Akku, der aufgeladen wird. Das ist der Wahnsinn. Das ist das Faszinierendste an meinem Job, finde ich. Das Allerfaszinierendste. Was man mit ein bisschen Gesprächen, mit ein bisschen Blödsinn, den man zusammen macht, mit ein paar Blicken, die man wechselt, mit 5 Minuten, die man mehr zuhört, als man vielleicht will oder könnte, mit all diesen kleinen Dingen, die zwischen uns Menschen passieren können, auch innerhalb dieser Mauern und innerhalb dieses Gedankens von Jugendhaus, das ist Wahnsinn. Denn das finde ich faszinierend. Das liebe ich. Meine Antwort.
Ja, nun, du konntest jetzt ja auch vorher das alles, du hast es abgelesen.
Ja, diese Antwort habe ich jetzt
abgelesen. Du hast abgelesen. Die abgelesen und dir vorher aufgeschrieben, weil du die Frage gestellt hast.
Ja, ja, genau.
Ne? Und ich hatte nur mein First Guess.
So.
Das ist auch unfair.
Deswegen geht die Runde an mich. Steht jetzt 4-3 für mich.
Nee, das ist aber unfair.
Also,
so geht das Spiel nicht.
Geht es darum nicht, wer hier gewinnt, wer die Fragen besser beantwortet?
Ja, das ist das, was ich letztens meinte, die Schwierigkeit mit diesen Fragen. Das heißt ja nicht, wenn man eine Antwort gibt, dass alles andere ausgeschlossen ist. Nee. Ich sehe das natürlich. Jetzt, Mensch doch.
Hallo.
Nee, aber natürlich liebe ich das auch total.
Ja.
Und das sind ja auch die beiden Sachen, die wir beantwortet haben, die spielen ja auch irgendwie ineinander rein.
Nee. Ein Stück weit.
Ja.
Deine letzte Frage, Laura. Ich bin ganz gespannt. Wie ein Flitzebogen bin ich gespannt. Ich hatte so einen leckeren Apfel. Uiuiuiui, war der lecker, ey.
Uiuiuiui. Lecker,
lecker. So grausam. Ja.
So. Wann musstest du in der Arbeit mal richtig mutig sein? Wann warst du richtig und hast so gedacht, boah, ob ich das packe? Komm. Let's do this.
Boah. Richtig mutig. Mir fallen viele Situationen ein, wo ich, glaube ich, mutig war.
Ja, vielleicht kann man die Frage ja auch ein bisschen umformulieren und das macht das einfacher. Was war krass herausfordernd für dich? Aber mit mutig schwingt da halt mit, dass es irgendwie...
Ja, ja, ich verstehe das.
Vielleicht auch für dich selber, ne? Jetzt muss ja noch nicht mal sein,
ja,
dass du irgendwie...
Ja, ja, ich glaube mir, also ich hatte jetzt so überlegt, ja, mit 50 Teenagern auf dem Preikestolen hoch, ohne Geländer und sowas, ne? Finde ich krass. Das war schon mutig. Ich glaube, das Mutigste, was ich jemals gemacht habe, war die Art und Weise, wie ich nachts in Kroatien mit der Ambulance telefoniert habe. Wie unmissverständlich ich klar gemacht habe, dass die jetzt hier aufzutauchen haben.
Mhm.
Und dass ich auch nicht weiter diskutiere. Und das noch nicht mal auf meiner Muttersprache. Habe ich aufgelegt und gezittert und geheult.
Aber hast du das gut gemacht.
Und das alles, ne, mit dem kaputten Knie und mitten in der Nacht und völlig schlaftrunken und ich weiß nicht was und so. Und dann zu sagen, ey, ihr jetzt hierhin, wir können uns gerne danach streiten oder irgendwas. Zum einen holt mir mal einen hier ran, der zumindest ein bisschen Englisch spricht. Zum zweiten, Alarm, Keule, los. Und ich glaube, ich war noch nie in meinem Arbeitsleben so straight. Ich glaube, es gibt Menschen, die machen das ganz, ganz häufig, jeden Tag, irgendwelche Anwälte oder irgendwas, ja. Aber ich bin das nicht gewöhnt und ich fand das krass mutig. Und es tut auch total gut, dann von dir zu hören, dass ich das gut gemacht habe.
Ja, natürlich.
Also das, so, das hast du mir schon 10-mal gesagt und jedes Mal tut es wieder gut. Weil das, ich bin auch stolz auf mich, dass ich das so hingekriegt habe. Das war auch diese Bauchentscheidung, da habe ich halt nicht einmal nachgedacht. Aber ich, ja, das war schon...
Das letzte Mal schon gesagt, wie krass dieser Satz einfach war. Wie du den rausgehauen hast und wieder formuliert, fand ich so da saß und dachte so, wow.
Ja, ich meine, ne, also ich habe ja die ganze Zeit dann irgendwie Englisch gesprochen.
Ja, ja, aber...
Und war ja nicht nur der eine Satz, aber ja, das hat irgendwie alles funktioniert. Das
ja, ich habe gar nicht so groß gedacht, muss ich ehrlich gestehen. Klar könnte man jetzt, das sind auch Storys, die ich hier schon erzählt habe, ne, wenn jemand verletzt ist oder so, meistens auch Freizeit,
ja.
Ist tatsächlich so. Ohne Scheiß weiß er, wo ich richtig Mut gebraucht habe, als ich vor den Konfis das erste Mal Gitarre spielen musste, weil du nicht da warst.
Jo.
Das hat mich fertig gemacht. Ich mache gerne Musik vor anderen, mit anderen, aber Kirchensongs.
Vor allem auch mit
Null Erfahrung.
Null Erfahrung und genau vor Augen, wie ich das mache. Mit der Erwartung oder mit der erdachten Erwartungshaltung der anderen.
Natürlich.
Ne?
Ja, natürlich.
Wieso macht ihr das nicht so wie der Simon?
Du machst das halt immer.
Ich mache das halt immer.
So.
Genau.
Und dann komme ich.
Genau. Und ich glaube, die hatten gar nicht die Erwartungshaltung, aber das war halt
wahrscheinlich
halt so eine stillschweigende Annahme von denen.
Ja.
Geil.
Ich habe es auch ganz okay gemacht. Ich habe mich natürlich verspielt, weil ich kacken aufgeregt war.
Ja gut, aber fällt ja keinem auf.
Ja.
Außerdem, wer dann sagt, ja, ich spielt,
ja,
würde ich sofort aufhören, Gitarre zu spielen. Du jetzt hier hin, du nimmst jetzt diese Gitarre, spielst halt. Los.
Ja, ja natürlich, nein, ja. Darum. Aber das sind halt so
ja, klar.
Selbstzweifel, die man dann hat.
Ja,
also
ja.
Ich weiß noch, wie ich wirklich in der Woche vor diesem Konfi-Unterricht, wo klar war, du kannst da nicht, ich habe jeden Tag im Bandraum hier gestanden und habe die Scheiße geübt.
Ja.
Das hat mich fertig gemacht, aber ich habe es geschafft.
Hast geschafft. Eine Menge Kokain und Schnaps vorher.
Und dann eine Hand voll Erde.
Und dann eine Hand voll Erde.
Nee, also meine Lieblingsbeschäftigung ist es allemal, aber nicht.
Nee.
Und würde es auch nicht sein. Ich nehme gerne auf für Freizeit mal die Gitarre in der Hand, aber ich setze mich nicht gerne in so einen Kreis und spiele.
Und machst dann da den Gemeindepädagogen, ja.
Echt nicht.
Ich mache das auch nicht gerne, aber ich mache es.
Aber du machst es gut.
Danke.
So.
Dankeschön.
Ich glaube, ich mache es auch gut. Aber ich bin da auch sehr befangen, weil ich das einfach, das wie du schon sagst, ich weiß, wie du das machst. Und dann hat man halt auch Ansprüche an sich selbst und bleh. Vielleicht muss ich mal ein ganz anderes Lied spielen. Also. Nee, mach du mal.
Ich mach das mal. Ja, apropos Lied. Ich habe ein Lied mitgebracht.
Ja, ich habe auch noch.
Ja?
Ja, sehr.
Jetzt haben wir gar keine Pause mehr gemacht.
Ist nicht schlimm.
Hast du einen gefunden?
Mhm.
Ah, gut. Mein Lied ist ein Lied, was mich total abgeholt hat, seit dem ersten Mal hören. Ich feiere es komplett ab. Es geht um Aufwachsen, Coming-of-Age-Kram, Eltern-Kind-Beziehungen und so, also Dinge, die mich total abholen. Und das ist auf dem neuen Album von einem mir sehr geschätzten Künstler, nämlich Jan Delay.
Mhm.
Und der Song heißt Saxophon. Und Jan Delay singt in diesem Song darüber, dass er halt ein bisschen anders aufgewachsen ist, ein bisschen alternativer und was er halt so alles nicht hatte, aber dafür hatte. Und der immer wiederkehrende Chorus, der Care-Vers, der geht. Und Mama hat gesagt, mein Süßer, mach dir keinen Kopf, mein Sohn. Wir haben zwar keine Einbauküche, doch Papa hat ein Saxophon. Und dass das mich natürlich total abholt und total bei mir anklopft, ist klar. Und deswegen habe ich dieses Lied mitgebracht. Ich liebe es. Auch ein geiler Ska-Beat so. Bläsern und so, Offbeat. Richtig geil.
Ja, das passt gut rein.
Ist ein richtiger Sommersong, gute Laune-Song. Ja. Den habe ich mitgebracht. Saxophon, Jan Delay.
Ich habe für mich auch so einen Feriensong mitgebracht. Das ist für mich ein Ferienlied. Mhm. Weil der Song heißt Rather Be von Clean Bandit mit featuring Jess Glynn, die ist übrigens total krank, die ist nicht von dieser Welt. Den kennt ihr auch alle. No place I'd rather be.
Ah.
Genau. Den höre ich auf jeder Freizeit, weil in dem Moment gibt es keinen anderen Ort, wo ich lieber wäre.
Oh, Laura, wie schön.
Kotz.
Das ist schön.
Nein, aber...
So wie heißt das Gejaule? Rather be? Entschuldigung, von wem ist das? Der Song?
Von Clean Bandit.
Clean Bandit?
Mhm.
Also sauberer Bandit.
Also wollen wir nochmal... Deine Songs sind alle geil und meine sind fast immer kacke, ne?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe neulich, war ich unterwegs, ne? Und dann lief von. Hast du neulich auch mitgebracht?
I'm coming out.
I'm coming out von Diana Ross, ne?
Ja. Doch, ne?
Und dann lief das und dann habe ich richtig dazu gedanced und habe so gesagt: Hey, yeah, get this. I'm coming out von Diana Ross, yeah. Habe ich da so ein bisschen einen von erzählt.
Jetzt schleimst du dich ein, ne?
Ja. Also, ich finde nicht all deine Songs scheiße.
Aber den?
Nein, ich wollte nur einfach einen blöden Spruch. Ich
ja, hören dir erstmal an.
Ich finde auch Cleopatra
an.
Nicht scheiße, den du mitgebracht hast.
Ja, okay.
Ich finde auch,
aber
ne, also.
Hör ihn dir erstmal an.
Irgendeinen anderen auch ganz gut.
Höre ihn dir bitte erstmal an, bevor du sagst, er ist
doch.
Kacke.
Ja, habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wie heißt das Gejaule?
Ja, aber das impliziert. Ist ja auch egal.
Hallo, ich habe heute einen Jan Delay-Song mitgebracht. Das ist Gejaule.
Genäsel.
Genäsel.
Ja, ich feiere den, der passt zur Jugendarbeit.
Ich
immer.
Pack ihn auch rein. Ich werde ihn.
Ja, musst du auch, das ist die Regel.
Mit höchster Wahrscheinlichkeit vielleicht in die Playlist nehmen. Versprochen, also.
Du bist so ein. Ja, das war's.
Es ist Wochenendfeeling jetzt hier im Jugendhaus Oase. Wir machen jetzt eine Pulle Sekt auf. und springen in unseren Pool, würde ich sagen, Laura. Ne?
In der Sandwüste hinten.
In der Sandwüste hinten, genau.
Da musst du aufpassen, jedes Mal, wenn du reinspringst, hast du die Schnute voller Staub.
Mhm. Die Schnute.
Ich wollte Fresse sagen.
Ey, hallo. Das war der Podcast für diese Woche. Nächste Woche zeichnen wir wieder auf, ne?
Denke schon.
Freue ich mich. Grüße gehen raus an alle Menschen auf der Welt, die lieb zueinander sind.
Oh.
Gut, ne?
Das ist gut. Da bin ich dabei.
Ich weiß auch schon, wie die Folge heißen wird, sage ich dir gleich.
Okay.
Ja?
Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.